Hi und herzlich willkommen bei Forana Port. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundausbildung. Wir haben heute vor, eine Miniserie zum Thema operante Konditionierung zu machen. Und als Gesprächspartnerin habe ich die liebe Annika zu Gast. Die Annika ist Diensthundeführerin und führt einen Springer Spaniel. Oh, ich kann es mir nicht mehr. Leck mich doch am Arsch. Okay. Hi, Annika.
Hallo Eva, noch darfst du nur Springerspaniel sagen, aber vielleicht bald auch Cockerspaniel.
Ich werde es mir eh nicht merken können, für mich sind immer alles Cocker. Wir wollen so eine Miniserie machen und zwar haben wir ChatGPT befragt, was uns ChatGPT zu den 4 Quadranten der operanten Konditionierung, die da wären.
Positive Verstärkung, negative Verstärkung, positive Strafe, negative Strafe.
Genau, was ChatGPT uns da zusammenfasst. Und wir wollen das mal in jeweils einer Mini-Folge durchgehen und gucken, ob du dem zustimmst, ob du noch Ergänzungen hast und vielleicht auch ein kleines jagdliches Beispiel dazu. Weil ich habe, glaube ich, vor, weiß nicht, einem halben Jahr oder so, irgendwann im letzten Jahr, ChatGPT mal zu der operanten Konditionierung befragt und die Antwort war sowas wie, ja, positive Verstärkung ist ganz toll und das ist ganz richtig. Und alles andere ist böse. Also es hat schon auch ganz kurz inhaltlich erklärt, aber tatsächlich war die Erklärung auch rein sachlich für die anderen Quadranten sehr gering. Und das fand ich ziemlich schade. Mittlerweile habe ich ChatGPT ein klein bisschen mehr dazu befragt. Und deshalb ist jetzt auch die Antwort ein bisschen ausführlicher. Aber wir schauen einfach mal, was es da so zu hören gibt. Und für alle, die, glaube ich, sich jetzt noch nie mit der operanten Konditionierung beschäftigt haben, googelt es vielleicht vorher einfach mal, um ein ganz kurzes Gefühl dafür zu bekommen, was ist das, wie sieht es aus und über was reden sie da? Weil sonst ist das, glaube ich, nicht so richtig verständlich. Gut, schauen wir mal. Jetzt kommen wir zur positiven Strafe, was uns ChatGPT freundlicherweise zusammengestellt hat. Was ist dein erstes Klischee oder der erste Gedanke zur positiven Strafe, wenn man es landläufig hört?
Naja, das Hauptklischee, wir gehen ja, sage ich mal, immer jetzt ein auf die absolut gegen den Quadranten sind. Also man könnte bestimmt auch aus jedem Quadranten noch ein Klischee geben von den Leuten, die voll überzeugt davon sind. Dann wäre es bestimmt das schrecklichste und der qualvollste Quadrant, den wir haben, die positive Strafe.
Es geht also um Gewalt, um Schmerz und um...
Ja, und ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Schauen wir mal, was dazu bei ChatGPT zu finden gibt. Definition von positiver Strafe. Positive Strafe bedeutet, auf ein Verhalten folgt das Hinzufügen eines für den Hund unangenehmen Reizes, wodurch dieses Verhalten in Zukunft seltener gezeigt wird. Positiv, etwas wird hinzugefügt. Strafe, Verhalten nimmt ab. Also auch nochmal als Reminder, positiv-negativ ist nicht gemeint emotional schön oder nicht schön, sondern additiv und subtraktiv. Es wird etwas hinzugefügt, es wird etwas weggenommen. Ja.
Kann man so stehen lassen, wie bei den anderen Quadranten. Das ist wieder sehr individuell von Hund zu Hund. Also jeder Hund findet was anderes schon als sehr unangenehm, wenn das hinzukommt. Und es muss keine körperliche Korrektur sein, die dem Hund an dem Hund angewendet wird. Es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Sachen. Genau, wir hatten ja das Beispiel mit der Ablage, also dass wir dem Hund die Ablage draußen beibringen möchten. Und positive Strafe war in unserem Beispiel, dass wir den Hund wieder mit einem Tippen auf den Rücken ins Platz bewegen, nachdem er aufstehen wollte. Wichtig ist, das Verhalten, was wir bestrafen wollen oder korrigieren wollen, ist ein Verhalten, was wir nicht wollen.
Also, wir haben hier noch weiterhin Beispiele. Leinenruck nach Anspringen, ein lautes Nein nach Fehlverhalten, körperliche oder soziale Korrektur, aversiver Reiz nach Jagen. Nachjagen vor allem, okay. Wenn das Verhalten nicht abnimmt, war es keine Strafe, sondern lediglich eine Einwirkung ohne Lerneffekt.
Genau, das haben wir ja gerade schon besprochen. Das wäre das Streicheln nach einem Verhalten, das ich eigentlich behalten möchte. Wobei, dann ist es für mich trotzdem eine Strafe, weil der Hund wird wahrscheinlich das Zurückbringen nicht mehr so freudig zeigen, wenn er jedes Mal danach gestreichelt wird und das eigentlich als Strafe empfindet.
Ja, der Hund wird, wenn er das Streicheln als Strafe erfindet, langsamer oder nicht mehr ganz bis zu dir rankommen. In den nächsten Durchgängen wahrscheinlich.
Genau. Zu dem aversiven Reiz nachjagen, das finde ich richtig unglücklich definiert, weil wenn, dann müsste ich den aversiven Reiz beim Jagen geben, weil sonst sind wir wieder beim Timing. Also der Hund hat gejagt, ist fertig und ist auf dem Rückweg und ich gebe ihm dann den aversiven Reiz. Was strafe ich dann? Das Zurückkommen, und das ist das, was ich unter gar keinen Umständen strafen möchte.
Toll. Was verstehst du unter körperliche oder soziale Korrektur, also soziale Korrektur?
Na, ich denke mal, da kennt man ja so das, was man früher viel gesehen hat, auf dem Rückenwerfen des Hundes.
Ach, sowas.
Und körperliche Korrektur wäre für mich auch zum Beispiel, dass ich mich mit sehr viel Energie dem Hund in den Weg stelle, was natürlich auch je nach Hund Wirkung zeigt oder nicht, oder je nach Reiz, den er gerade in der Umwelt hat.
Gilt auch für nicht allzu viele Jagdhunde, glaube ich, dass es die besonders juckt, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist und man sich dann in den Weg stellt, wenn sie da jetzt wirklich unbedingt hinwollen.
Nee, das funktioniert, würde ich sagen, vielleicht noch bei dem 8 Wochen alten Welpen, der noch ein bisschen Respekt vor dir hat. Wenn du dich da groß vor dem machst, der sagt dann noch. Und das ist ja auch wieder was, wenn der Welpe das in jungen Jahren schon erfahren hat und du das gerichtet aufbaust, kann auch ein Nein fast so viel Wirkung haben, wie wenn du körperlich auf den Hund einwirkst.
Oder so.
Ja, und wenn er das als Welpe, sag ich mal, konditioniert bekommen hat, das war wirklich nicht schön, wenn Eva da als Beispiel jetzt mich angebrüllt hat, dann wird er das im Erwachsenenalter auch noch als Strafe empfinden. Natürlich je nach Reiz, den wir haben, weil das haben wir ja bei allen Quadranten das Problem.
Wobei wir halt bei der negativen Verstärkung viel weniger abhängig von Umweltreizen sind, als zum Beispiel bei der Arbeit über positive Verstärkung. Da muss ich halt so kleinschrittig sein und die Ausreize in der Umwelt so gut unter Kontrolle haben, dass mein Verstärker halt immer besser ist als alles, was gerade jetzt die Umwelt potenziell zu bieten hat. Aber was ich hier spannend finde, ist, dass die Worte irgendwie, also was natürlich immer vorkommt, ist aversiv, dann kommt immer Korrektur und Strafe und ich finde das gefühlt, wie definiert jeder selbst, ob Korrektur und Strafe das gleiche ist oder ob das zwei unterschiedliche Dinge sind oder was bedeutet, finde ich, ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Gibt ja auch Definitionen, die sagen, Korrektur bedeutet jetzt in einem Trainingssetting, keine Ahnung, aus der Ablage steht er auf, ich korrigiere das. Und eine Strafe ist was zum Beispiel angewandt wird in einer deutlich höheren Intensität jetzt, außerhalb so eines Trainingskontextes vielleicht sogar irgendwie, er macht den Mülleimer auf und will den Mülleimer ausräumen oder versucht irgendwie in ein Kind reinzubeißen oder sowas. Also das Strafe sowas ist, was ich mehr oder weniger einmalig in seinem Leben anwenden möchte, um ihm zu sagen, dieses Verhalten bitte nie wieder, weil das ist super gefährlich.
Ja.
Was für ihn oder andere äußerst gefährlich sein kann. Also ob ich da unterscheide zwischen Korrektur und Strafe, das ist auch wieder unterschiedlich. Weil es ja auch der Punkt, wie kann man, also lassen Leute aus der Positivbubble einfach ihre Hunde dann auf die Straße rennen und Verkehrsunfälle verursachen?
Nee, das hattest du ja auch vorgelesen. Die gehen ja dann mit Vermeidung vor. Da wäre dann der Hund wahrscheinlich an der Leine.
Okay, also mein Hund ist sein Leben lang an der Leine, weil falls er mal Lust hat, auf eine Straße zu rennen, dann kann ich ihn wegpacken.
Nee, du hast ja dann den Rückruf positiv aufgebaut. Dann folgt er ja, kommt wieder zurück, wenn du rufst.
Richtig, so ist es. Gut, Kriterien für den Einsatz positiver Strafe im Hundetraining. Rein lerntheoretisch, in Klammern nicht ethisch, muss Folgendes erfüllt sein. Schön. Wirksamkeit. Das unerwünschte Verhalten wird nachweislich seltener.
Absolut 100% richtig, weil wenn es nicht seltener wird, sind wir nicht in der Strafe, sondern wenn es mehr wird, dann werden wir bei den Verstärkern. Also das ist klare Definition. Verstärker wird häufiger, Strafe wird seltener. Kann man nichts dran aussetzen.
Unmittelbarkeit. Der aversive Reiz folgt sofort auf das Verhalten. Verzögerung führt zu Fehlverknüpfung.
Und das schreibe ich auch. Und dann sind wir wieder bei dem Beispiel, aversive Reiz nachjagen funktioniert nicht. Sondern es müsste es heißen, aversive Reiz beim Jagen.
Zu Beginn des Jagens. Wenn der Hund im Begriff ist, ja. So vielleicht.
Auf die Idee gehen, loszujagen.
So, und bei Verzögerung führt zu Fehlverknüpfung.
Ja, aber selbst noch beim Jagen ihn erwischen.
Ist besser als danach. Zumindest. Verzögerung führt zu Fehlverknüpfung. Ja, ist bei positiver Verstärkung genauso. Weil wenn ich da erst verstärke, wenn er schon wieder wegläuft. Oder wenn ich dann irgendwie... Also sobald wir zu spät dran sind und er in einem anderen Verhalten ist, verknüpft er halt wahrscheinlich das andere Verhalten und nicht das, was ich ursprünglich belohnen oder strafen wollte. Also Timing ist auch da wichtig. Intensitätskontrolle. Reiz muss geringstmöglich, aber wirksam sein. Zu schwach ist wirkungslos, zu stark kann führen zu Angst, Stress und Aggression.
Ja, ist auch richtig, würde ich sagen. Und es kann natürlich je nach Situation oder je nach Umweltreiz, je nach Hund, ist es auch sehr unterschiedlich, was der gerade braucht und was nicht. Ja, in der Wohnung zum Beispiel reicht es wahrscheinlich schon, wenn ich den Hund blöd anrede und draußen, wenn er gerade an irgendeiner Wildfährte arbeitet und da voll Hype drauf ist und ich sage dann da nur irgendwie, oh, jetzt lass das. Und dann sagt er auch hier oben, mache ich trotzdem weiter.
Verständlichkeit. Der Hund muss erkennen, dieses Verhalten hatte diese Konsequenz.
Ja, das ist auch wie bei den anderen Quadranten. Es muss immer verständlich für den Hund sein. Ich habe das gemacht. Das Resultat folgt daraus.
Nebenwirkungen. Positive Strafe birgt immer das Risiko von Angst, Meideverhalten, Vertrauensverlust, Stresskonditionierung. Wow, jetzt haben Sie das gleich zweimal aufgeführt.
Ja, würde ich sagen, kann passieren, aber die meisten Gefahren davon bestehen eigentlich nur dann, wenn ich eben unverhältnismäßig oder im falschen Maß der Hund den Reiz falsch verknüpft. Also eigentlich im Grunde, wenn ich Fehler mache.
Naja gut, nicht nur, wenn ich Fehler mache. Wir können ja nie beeinflussen, was genau er bei den Belohnungen und den Strafen verknüpft. Also wir können ja nicht beeinflussen, auch die Belohnung verknüpft er das mit mir, verknüpft er das mit seinem Verhalten, mit der Umgebung, mit dem Vögelchen, was er gerade gesehen hat. Und das kann natürlich bei einer Strafe genauso sein. Weil der Klassiker ist ja, dass es mit der strafenden Person verknüpft wird und dann der Hund quasi nur irgendeinen Scheiß macht, wenn derjenige nicht da ist und sobald derjenige in Sichtweite ist oder im Raum, wird der Hund es niemals machen. Also das ist dann halt so eine klassische Fehlverknüpfung, dass er das nur auf die Person bezieht und nicht auf das generelle Verhalten, sondern ich darf das nur nicht, wenn diese Person da ist zum Beispiel. Und deshalb muss man sich vielleicht genau überlegen, wie man arbeitet, weil der komplette Kontext mit verknüpft werden kann und sich jetzt gerade bei den Belohnungen erst über die Zeit für den Hund auch ja am Anfang rauskristallisiert, welches Verhalten ist denn das tatsächlich, was mir jetzt die Belohnung einbringt. Am Anfang ist es ja immer noch in der Regel ein bisschen unsauber, wenn er halt noch so ausprobiert. Was ich spannend finde, ist, dass nicht die Benefits aufgezeigt werden. Auch da, bei der positiven Verstärkung wurden die Benefits aufgezeigt. Hier werden nur alle
Nebenwirkungen aufgezeigt.
Alle möglichen Nebenwirkungen aufgezeigt. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, wir würden in unserer Welt keine Strafzettel mehr kriegen, weil wir falsch parken und alle positiven Strafen, die ständig in unserer Umwelt vorkommen, um uns ein Zusammenleben als Gesellschaft zu ermöglichen, ja.
Aber was ja sehr spannend wäre, wenn man das Ganze mal umdrehen würde und wenn du dein Beispiel mit den Strafzetteln nimmst, du würdest jetzt jedes Mal auf, weiß ich nicht, 100 Kilometer, die du fährst und du fährst die richtige Geschwindigkeit, kriegst du einen Punkt und bei 10 Punkten kriegst du so und so viel Prozent beim Tanken oder bei der Versicherung, wäre nicht die Chance, dass die Leute alle angepasst an die Geschwindigkeit sind, viel höher, weil sie wissen, jedes Mal, wenn ich richtig fahre, kriege ich einen Bonus, weil das Problem bei den Blitzern, bei der Strafe ist, du kriegst ja nicht jedes Mal eins auf den Deckel, wenn du zu schnell fährst, sondern du kriegst nur, wenn du Pech hast und es blöd läuft, wirst du erwischt. Aber die anderen 90 Mal, wo du gerast bist, wirst du nicht erwischt. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem bei der Strafe. Wenn halt ich, heute lasse ich, weiß ich nicht, den Hund aus dem Platz aufstehen und er bekommt nichts und morgen hole ich ihn wieder zurück in die Ablage, das ist halt, ja, dann ist die Strafe auch nur halb so wirkungsvoll, wie wenn das jedes Mal die Konsequenz ist, die wirklich zuverlässig erfolgt.
Ja, Konsequenz ist natürlich super wichtig in meiner eigenen Handlung im Training, aber tja. Aber es ist hier auch wieder dasselbe mit der positiven Verstärkung, wenn ich halt nur in der Anlernphase einmal ein Leckerli gebe und zweimal nicht, dann versteht der Hund auch nicht, dass er sich hinsetzen oder hinlegen soll. Dann bietet er vielleicht nochmal was anderes an oder so, aber dann hat er auch keinen Bock wahrscheinlich. Also dann, ja, ist das genauso wenig zielführend, wie wenn ich nicht jedes Mal das Verhalten korrigiere, wenn ich es korrigieren müsste, wenn sich es eben ändert. Und zu den Strafzetteln und den Belohnungen. Ich meine gelesen zu haben, dass es eben genau sowas gab, dass man ein Pilotprojekt gemacht hat und eben immer alle, die richtig geparkt haben und so belohnt hat. Und das Ergebnis war, man hat es wieder abgeschafft nach einem gewissen Zeitraum, weil natürlich haben sich einige drüber gefreut, aber hauptsächlich die, die darauf angewiesen waren, irgendwie da ein bisschen Geld drauf für zu kriegen oder so, also für die, die sich das wirklich gelohnt hat, waren aber auch mehr als genug dabei, denen das echt egal war, weil sie mehr als genug Geld und mehr als genug Autos und mehr als genug alles hatten. Und für die es einfach viel geiler war, irgendwie total schnell zu fahren oder die halt so unter Zeitdruck waren, dass sie halt doch auf dem Bürgersteig geparkt haben, weil ihnen die Belohnung nicht so wichtig war, wie jetzt rechtzeitig in der Arbeit zu sein oder noch schnell beim Bäcker zu halten und so. Ja. Genau die deckt man dann eben nicht ab.
Ja, oder vieles ist halt der Mensch einfach überhaupt sehr, sehr unzuverlässig. Der junge Jagdhund kommt da vielleicht die erste Zeit noch, wo er sauber und klein ist, aufs Sofa ins Bett. Und später, wenn er dann schön gejagt hat und es sau dreckig ist, dann will ihn da keiner mehr haben. Und dann springt er aufs Bett und zack, fliegt er wieder runter. Es ist halt nicht wirklich konsequent. Und macht das Lernen, egal welches Quadranten halt. Ja, nicht unbedingt leichter.
Nee, für den Hund vor allem nicht verständlich, sagen wir.
So. Wir können ihm ja nicht sagen, heute darfst du nicht, weil du bist dreckig. Morgen, wenn du sauber bist, darfst du wieder. Das geht ja leider nicht.
Na, ich kann ihm nur antrainieren, du darfst, wenn ich sage, und du darfst nicht, wenn ich sage, du darfst nicht. Also nur so, ne? Ich sage dir, genau, was du darfst und was nicht. Und eben nicht alles selbstverständlich. Okay, wir sind abgeschweift, würde ich sagen. Was ich faszinierend auch noch fand, war Kriterien für den Einsatz. Als der Absatz angefangen hat, stand ja oben rein lerntheoretisch, in Klammern nicht ethisch, muss Folgendes erfüllt sein. Also es ist grundsätzlich laut ChatGPT ethisch schon nicht, also ethisch nicht vertretbar.
Das ist das Einzigste, ne, dass sie das gesagt hat, nicht ethisch.
Nee.
Ich würde daraus schließen, dass ChatGPT sagt, positive Strafe ist ethisch nicht vertretbar.
Ich finde auch. Und das spiegelt dann eins zu eins die Zusammenfassung aus der Positivbubble wieder. Und deshalb, ja, gerade da sieht man dann irgendwie sehr schön, wie so eine, das oben drüber sind ja eigentlich sachliche, da steht. Sachlich strukturierte Darstellung. Und wir haben jetzt nochmal dazu auch kurz Google bemüht und wollen trotzdem nicht tiefer in das Thema Ethik einsteigen, aber es ist eine Mischung eben ja aus individueller Moral, normativer Ethik und angewandter Ethik. Dazu gehören unter anderem die Prinzipien der Leidminimierung oder das Nichtschadensprinzip. Und ja, die Aussage ist halt, positive Strafe ist unnötiges Leid, es ist ethisch nicht zu rechtfertigen und der Schaden ist quasi vorhersehbar. Gleichzeitig Ablehnung der Instrumentalisierung des Tieres, das Wesen mit eigenem Wohlbefinden und eigenen Interessen. Ja, aber wenn ich natürlich einen sehr gut ausgebildeten Hund habe, der auch klare Grenzen kennt, kann er natürlich auch viel mehr seinen eigenen Interessen nachgehen, wie der Jagd. Schwierig, schwieriges Thema, würde ich vielleicht gerne nochmal eine Folge zu machen. Also ich kann ihm einfach viel mehr Freiheiten geben. Nur jetzt ganz grundsätzlich, dann müsste man auch wieder definieren, was Leid denn tatsächlich ist, weil ob ich jetzt mit jeder positiven Strafe tatsächlich Leid zufüge. Ja.
Also Sichtweisen der Positivbubble. Positive Strafe wird klar abgelehnt. Begründung. Lernen über aversive Reize erzeugt. Angst, Unsicherheit, Stress. Unerwünschtes Verhalten wird unterdrückt, aber nicht verstanden. Positive Strafe beschädigt Bindung und Lernfreude. Es existieren wirksame Alternativen. Positive Verstärkung, Management, negative Strafe und der Aufbau erwünschter Alternativen. Positive Strafe ist unnötig und ethisch nicht vertretbar.
Da finde ich den einen Satz, den du vorgelesen hast, unerwünschtes Verhalten wird unterdrückt, aber nicht verstanden. Ich denke, der Hund versteht sehr wohl, dass das Verhalten, was, also wenn es gut gesetzt war, das Timing, dass das Verhalten, was er gerade gezeigt hat, nicht erwünscht ist, aber er versteht nicht, was er anstatt machen soll.
Richtig, ja, würde ich sagen.
Das sagen sie ja dann, was es für wirksame Alternativen gibt, den Aufbau erwünschter Alternativen. Also wenn wir jetzt nochmal auf unser Beispiel eingehen, dass wir die ganzen Quadranten nur einzeln betrachten, glaube ich, wenn du nur rein über positive Strafe arbeitest, kommst du nicht unbedingt weit.
Nein, du kannst darüber kein Verhalten aufbauen.
Nee. Was du hingegen über negative Verstärkung oder positive Verstärkung durchaus ein Verhalten trainieren kannst. Aber bei positiver Strafe kannst du nur ein unerwünschtes Verhalten abstellen, aber nie deinem Hund sagen, ich möchte anstatt dem das haben.
Da kann ich mit negativer Strafe auch nicht. Wenn ich ihn immer nur wegpacke und rausnehme, wird er auch nicht lernen, was er tun soll.
Genau, über Strafen allein kannst du kein Verhalten
aufbauen.
Dann, dass sie sagen, eine wirksame Alternative ist die negative Strafe. Ich würde sagen, es ist auch sehr abhängig von Hund zu Hund.
Und der Situation.
Ja, und der Situation, weil durchaus eine negative Strafe für den Hund genauso belastend sein kann wie eine positive Strafe. Management, ja klar, ich kann versuchen, alles Mögliche abzuschirmen. Also wenn du dein Familienlabrador spazieren führst und der halt nichts kann, nichts trainiert hat, dann wäre der halt für mich dauerhaft an der Leine, den ganzen Spaziergang. Das wäre dann für mich Management. Wenn ich ihn dann halt doch mal loslasse, dann habe ich kein Management betrieben.
Voll, ich darf ja halt nicht mal hinterher schreien. Es ist halt, ja.
Genau, und das ist, denke ich, auch was für viele Leute da immer, warum auch immer, halt ja bei positiver Strafe wahrscheinlich auch recht schnell die Gedanken nur in tierschutzrelevante Sachen gehen. Aber dass ein laut gesagtes Nein, was bestimmt auch manch positiv trainierender Trainer schon mal angewendet hat, für den Hund eine Strafe sein kann oder wird da halt leider Gottes oft außer Acht gelassen.
Voll. Tiere untereinander und eben ja auch Menschen untereinander sind groß da drin, auch mit positiven Strafen zu arbeiten im sozialen Gefüge, um eben ein Zusammenleben zu ermöglichen. Und dass es ganz kategorisch unnötig und ethisch nicht vertretbar ist. Ja, okay. Also fraglich irgendwie, ob ich mit meinem Tier liebevoller und plüschiger umgehen muss, als mit irgendwie anderen Menschen, meinem Kind und so weiter.
Aber das ist, glaube ich, was, wo man eine längere Podcast-Folge drüber machen könnte, wo wir diskutieren könnten. Ich habe das Gefühl, auch das ganze Menschengefüge wandert weg von der positiven Strafe. Es geht ja alles im Moment hin in zu Zuckerwatte und kein Brot und keine Peitsche mehr.
Ja, aber die nicht der Meinung sind, dass man auch so nett sein sollte, die sind ganz schlimm und die dürfen trotzdem böse angegangen werden.
Mhm.
Also,
Ja, das ist dann wieder was anderes.
Okay, und jetzt wollen wir auch nicht politisch werden, deshalb schauen wir nochmal weiter, was die Gebrauchshunde-Ecke wagt. Die Grundhaltung ist, positive Strafe ist zulässig, aber kein Trainingsziel. Positive Strafe kann Verhalten unterbrechen, klare Grenzen setzen. Sie dient als Information, nicht als emotionale Bestrafung. Sie muss kontrolliert, fair, vorhersehbar und selten eingesetzt werden. Positive Strafe kann Verhalten stoppen. Das Lernen erfolgt erst durch negative Verstärkung oder positive Verstärkung. Ein Notfall- oder Korrekturwerkzeug, das nicht Fundament des Lernens ist.
Ja. Gefällt mir fast die Definition hier noch besser, weil grundsätzlich, dass positive Strafe zulässig ist, ja, es ist eines der vier Quadranten und damit kann sie auch Teil eines Trainingswerkzeuges sein. Sie sagen ja auch, dass es nicht Ziel ist, über positive Strafe zu arbeiten, aber dass im Notfall das durchaus rechtfertigt werden kann, dass man mal eine positive Strafe anwendet. Was ich nicht gut von ChatGPT fand, dass sie gesagt hat, positive Strafe kann Verhalten unterbrechen. Positive Strafe muss Verhalten unterbrechen, sonst ist es keine positive Strafe. Ich kann klar dem Hund damit Grenzen setzen, also damit stimme ich überein. Was ich noch spannend fand, war, dass sie gesagt hat, dient als Information, nicht als emotionale Bestrafung. Und ich glaube, das ist tatsächlich was ganz oft im Hundetraining passiert, ob gewollt oder ungewollt. Der Hund hat was gemacht. Er ist zum Beispiel ungefragt jetzt jagen gegangen. Er kommt zurück und ich bin stocksauer, weil ich habe vielleicht auch noch gesehen, dass der blöde Köter auch noch in Richtung Straße gelaufen ist. Der kommt wieder und dann bin ich sauer und dann falle ich mehr oder weniger über meinen Hund her. Und dann ist es nicht kontrolliert, nicht fair und nicht vorhersehbar, sondern es ist einfach nur noch emotional und damit ist es falsch.
Damit der ist schon an der falschen Stelle, wenn ich wütend werde, wenn er zurückkommt, das ist es ja auch vom
Preis. Ich bin ja natürlich schon wütend, während dieser Hund da jetzt dahin rennt, aber da komme ich gerade nicht an ihn.
Okay, aber genau. Das ist ja im Prinzip, ich bin dann einfach emotional und schlecht drauf und lasse das an meinem Hund unter Umständen aus oder so, wie wenn ich irgendjemand anderen anmotze, weil ich jetzt halt einen schlechten Tag habe. Das ist jetzt einfach nur Anwendung von Gewalt und hat mit dem lerntheoretischen Kontext nichts zu tun.
Naja, aber lernt der Hund nicht automatisch trotzdem was dadurch?
Natürlich lernt er was.
Und das ist, glaube ich, woher dann kommt, dass positive Strafe so schlecht ist.
Ja, also ich denke auch, es wird genauso gesehen, dass irgendein emotionaler Ausbruch eine positive Strafe ist.
Nee, aber der dazu führt, dass du deinen Hund körperlich korrigierst, anschreist oder sonst was ja vorhin die Beispiele waren von für positive Strafe.
Genauso wie der Hund auch, wenn ich einen emotionalen Ausbruch habe, beim nächsten Mal nicht mehr ganz so schnell und so nah zu mir zurückkommen wird, wenn er jagen war, weil er natürlich mit der Zeit eine Lernerfahrung macht, wie meine emotionale Verfasstheit ist, wenn er wiederkommt.
Das ist jetzt aber kein Beispiel für eine positive Strafe, eine angepasste positive Strafe im Trainingskontext. Daher, dieses Beispiel gehört einfach ganz klar in die Kategorie, so sollte man es nicht machen. Und hat ja auch nichts mit einem konkreten Anlernen von was zu tun, sondern ist einfach ein menschlicher Ausfall. Damit hätten wir jetzt auch schon die Folge zur positiven Strafe beendet. Es war wieder ein bisschen wild, aber ich denke, es war trotzdem ganz interessant. Und auch da lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, in welchen Kontexten habt ihr gute, in welchen Kontexten habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht oder nutzt ihr es überhaupt oder überhaupt nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hoffen, ihr fandet es interessant und vielleicht hat der eine oder andere was mitgenommen. Das würde uns freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.